Die Märchen der ARD. Die kleine Meerjungfrau.
Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blüten der Kornblumen und so klar wie Glas. Aber es ist dort auch tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Unzählige Arten bevölkern diese Welt. Nicht alle sind den Menschen bekannt, doch über einige von ihnen erzählen Sagen und Legenden. Meerjungfrauen lieben es, in den Wellen zu spielen und mit den Fischen um die Wette zu schwimmen. Ihr Gesang ist so traurig und schön, dass sie damit die Sehnsucht in den Herzen der Menschen wecken. Die Meerjungfrauen leben verborgen am Grund, im Schloss ihres Vaters, dem König des Meeres. Undine war die jüngste der drei Töchter des Königs. Im Reich des Meeres galt sie als die schönste.
So Lust, nach oben zu schwimmen. Kommt ihr mit? Hemm dich, mein Lieber. Heute ist es nötig.
Oder polier deine Schuppen. Die setzen sonst noch Moos an.
Als ob das ein Unterschied war.
Undine warf eine Perle nach ihrer Schwester Aquarella.
Pass doch auf! Ein neuer Spiegel!
Entschuldigung.
Die jüngste der Schwestern war irgendwie anders. Sie war voller Neugier auf alles im Wasser und voller Fragen nach allem an Land. Eines Tages schwamm sie in die Nähe des Strandes. Dort spielten Kinder im Sand. Sogleich war Undine fasziniert von dem, was die Menschen Beine nannten. Sie besaß so etwas nicht. Statt Beine hatte sie einen Fischschwanz. Rief der Meerkönig, ihr Vater, aus der Tiefe. Schnell kehrte die kleine Meerjungfrau an den Grund zurück.
Sie macht einfach, was sie möchte. Das kann doch nicht sein. Sie ist ja schon den Spiegel kaputt.
Ein Ort jedoch war den Schwestern strengstens verboten. So war es schon immer. An Land wie im Wasser. Man fürchtet die, die klug sind. Doch manchmal siegt einfach die Neugier.
Geh nicht immer dahin. Du weißt, das Reich der Meerhexe ist uns verboten. Dann sehe ich eben zu dir.
Du bist sowas von unmöglich, Undine.
Wisst ihr, was ich vorhin gesehen habe? Die Kinder am Ufer haben Boote schwimmen lassen. Richtige kleine Boote aus Borke geschnitzt. Was du nur immer hast.
Was suchst du eigentlich immer da oben? Hier unten ist es doch so schön.
Ich kenne aber jedes einzelne Sandkorn.
Ach, zu Hause ist es doch am schönsten. Du hast es sicher bald satt.
Die Welt über dem Wasser? Niemals. So viele Farben, eine solche Weite. Der Blick stößt nie an, nicht so wie hier.
Heute Nacht, im Mondlicht darfst du wieder dort sehen.
Wellentanz, Mondenglanz, goldenes Haar und Nixenschwanz, Meeresrauschen, Nixensand. In der Tiefe lockt der Klang, Wellentanz.
Im Dunkel der Nacht streifte Undines Blick über das Land. Die unstillbare Sehnsucht nach dieser unbekannten Welt warf ihre Gedanken durcheinander und wiegte die kleine Meerjungfrau in einen tiefen Schlaf. So tief, dass sie die Gruppe junger Männer in der Nähe fast nicht bemerkt hätte.
Prinz Nikolai, was soll das werden? Ihr wollt doch jetzt sicher was schwimmen gehen?
Zeit fürs Bett, mein Freund. Nach der Feierei.
Das Meer ist herrlich. Geht ruhig schon mal vor, ich komm dann nach.
Na gut, Prinz. Wenn er meint.
Wir sehen uns später.
Pass auf die Strömung auf, ja? Die ist morgens besonders stark.
Wir gehen mal lieber zu, dass ihr ins Bett kommt.
Und mehr Jungfrauen singen. Geht plus acht.
Du bist ein Hasenfuß.
Der Mann, der von seinen Freunden Prinz Nikolas genannt wurde, schwamm mit kräftigen Zügen aufs offene Meer, während seine Freunde Tönnes und Hannes nach Hause torkelten. Undine beobachtete alles von einem Felsen aus. Plötzlich erhob sich eine riesige Welle und sog den Prinzen in die Tiefe. Undine verließ ihr Versteck am Felsen und tauchte mit einem Satz in die Tiefen des Meeres ab. Schwärme von Fischen versperrten ihr die Sicht. Der Prinz war nirgendwo zu sehen. Als Undine schon glaubte, ihn verloren zu haben, erkannte sie in der blauen Dunkelheit den bewusstlosen Körper des jungen Mannes. Sie schwamm zu ihm und schloss ihn in ihre Arme. Für einen Moment schien es ihr so, als ob der Fremde trotz seiner Ohnmacht die Umarmung erwiderte. Undine brachte ihn zurück an Land, so weit, wie es ihr Fischschwanz zuließ. Vorsichtig legte sie ihn am Strand ab. Wie verzaubert betrachtete sie den Prinzen. Von nahem war seine Schönheit noch faszinierender als aus der Ferne. Zum ersten Mal im Leben konnte sie einen Menschen genau betrachten. Wie komisch diese Beine doch aus der Nähe aussahen. Sie zählte kichernd die Zehen an den Füßen. Als sie den Prinzen berührte, zuckte er kurz zusammen, blieb aber dann reglos im Sand liegen. Sanft strich sie dem Prinzen über die Wange. Undine begann sich Sorgen um ihn zu machen.
Bist du tot?
Doch der Prinz rührte sich nicht. Beunruhigt legte Undine ihr Ohr an seine Brust. Ja, das Herz schlug noch. Schwach, aber gleichmäßig. Undine fühlte die Wärme seiner Haut, berührte seine Locken. Wie schön der Mann aussah. Sie betrachtete sein Antlitz und hauchte ihm einen zarten Kuss auf die Lippen. Der Prinz öffnete kurz seine Augen.
Da ist das Meer. Davon habe ich geträumt.
Vorsicht, Prinzessin! Wer weiß, wo wir hier sind?
Aus der Ferne hörte Undine die Stimmen von Prinzessin Anneline und ihrer besorgten Anstandsdame. Schnell zog sich Undine ins Meer zurück, um nicht entdeckt zu werden.
Ich bitte euch, Prinzessin, die Sonne wird euch euren Teint ruinieren, das schöne Kleid. Wollt ihr denn dem Prinzen gar nicht gefallen? Ihr seid doch heute Abend seine Braut.
Der Prinz wird mich nehmen müssen, wie ich bin. Und außerdem kenne ich ihn noch gar nicht. Seht nur.
Sie hatte den Prinzen im Sand entdeckt und eilte besorgt zu ihm.
Gott sei Dank, er lebt.
Beherzt bettete sie seinen Kopf in ihren Schoß.
Oh, wie schön er ist.
Ihr dunkles Haar strich über die Wange des Prinzen.
Bestimmt ein Fischer.
Also, das schickt sich nun wirklich nicht. Der Mann ist doch fast nackt, entsetzlich.
Wieder öffnete der Prinz für einen kurzen Moment die Augen.
Du hast mich gerettet.
Er fiel erneut in Ohnmacht.
Das reicht jetzt. Kommt, Prinzessin.
Der Mann braucht Hilfe, seht ihr das nicht?
Da! Kommen Leute, die sich kümmern können. Wollt ihr denn die Hochzeit wirklich gefährden? Ihr hier allein bei einem fremden Mann? Was das für einen Eindruck macht, verbergt euch.
Nur wenn ihr mir versichern könnt, dass ihr...
Ja, nun kommt.
Prinzessin Anneline warf einen letzten Blick auf den schönen Mann. Dann raffte sie ihr Kleid und verschwand.
Hallo, hierher!
Rief die Anstandsdame Hannes und Tönnes herbei.
Hier!
Was war denn das für eine schwarze Henne?
Doch kein schlechtes Omen für die Hochzeit?
Was du wieder redest.
Als sich die Anstandsdame sicher war, dass die beiden zu ihr kamen, suchte auch sie das Weite.
Da vorne liegt jemand. Da drüben beim Felsen. Ist es etwa der Prinz?
Nikolas!
Seid ihr verletzt?
Oh, um Himmels Willen. Ihr werdet doch dem König nichts verraten, ne? Hannes, Tönnes, kein Wort zu meinem Vater, bitte.
Ihr zittert ja am ganzen Körper. Wie wollt ihr das bitte vor ihm verbergen?
Die Dame da posaunte sich ja aus. Ich kenne solche Schnattergänse gut.
Dann habt ihr sie also auch gesehen.
Wen?
Mädchen. So schön. Wie die Morgenröte.
Ja. Nur eine recht betagte Schachtel. Und deren Sonne ist längst untergegangen.
Das ist, was ich meine. War jung. Mit Augen wie zwei Sterne.
Das Feiern ist euch nicht bekommen.
Das Leben hat sie mir gerettet. Jetzt glaubt mir doch.
Wer denn, mein Prinz? Eine der Meerjungfrauen?
Glaubt mir doch, Hannes. Es gibt sie wirklich. Draußen singen seelenlose Wassernixen. Das schöne junge Mädchen war also nur ein Traum.
Ich fürchte schon.
Wie ein Pfeil tauchte Undine zurück in die Meereswelt.
Schuppen poliert vor dem Essen. Immer müssen wir auf dich warten.
Deine Schwestern haben recht, du bist zu spät. Ich hasse kaltes Essen.
Ich habe gar keinen Hunger. Wenn du dich auch immer dort oben rumtreibst, das muss ja auf den Magen schlagen.
Nun lasst eure Schwester doch mal in Ruhe erzählen. Nun, meine Tochter, was hast du diesmal erlebt? Hm? Was gab es diesmal für dich zu entdecken?
Den schönsten Mann auf der Welt. Und denkt euch, ich habe ihn gerettet. Die Strömung zog ihn in die Tiefe. Doch ich trug ihn fort bis ans Land. Seitdem ist mir gleichzeitig heiß und ganz kalt und...
Heiß und kalt? So was Dummes habe ich noch nie gehört.
Du hast einen Menschen gerettet? Was hast du dir dabei gedacht?
Du bist einfach unmöglich, Undine.
Wieso denn? Hätte er sterben sollen? Ich sehe ihn immerzu vor mir. Seinen Mund, seine Nase, seine Haut.
Das reicht. Schluss damit. Iss jetzt.
Wenn ich aber gar keinen Hunger habe?
Du machst sofort, was ich dir sage.
Nikolas wurde von Hannes und Tönnes zurück zum Schloss gebracht. Sie stützten den immer noch von Schwäche gezeichneten Thronfolger. Als ihnen die Schlossdiener begegneten, riefen sie sogleich nach einem Arzt. Die Aufregung am Hof war groß.
Die Handtücher! Die Liebe zum Wasser, die bringt ihn noch mal um. Prinz Nikolas!
Vielleicht muss das der König nicht erfahren.
Schnell, die Decke! Wir ziehen ihn einfach hier um.
Ja, wozu Ärger sehen? Es geht ihm gut.
Ärger!
Links da, junger Mann.
König Sigismund betrat grimmig das Zimmer. Und auch auf dem Meeresgrund hing der Haussegen schief.
Liebes, versteh doch, die Menschen sind uns nun mal fremd.
Die kriegen keine Luft unter Wasser.
Stell dir bloß mal vor, sie essen Fisch. Was ist das eigentlich genau, die Seele? Die Seele?
Wieso fragst du das?
Seelenlos nennen sie uns auf der Erde. Was meinen sie damit?
Das sagen sie nur, weil sie feige sind. Und schwach. Vergiss es einfach.
Die Seele ist so etwas wie Trost. Und ich denke, den brauchen die Menschen, weil sie so früh sterben.
Eine Seele hat, wer wahrhaft liebt, habe ich dir, glaube ich, mal sagen hören. Dann will ich auch so eine Seele haben. Ich will genauso sein wie dieser Prinz.
Na, na, na. Was ist denn nun wieder in dich gefahren?
Warum redest du nur andauernd von ihm? Weil ich verliebt bin. Weißt du nicht, wie das ist?
Was muss ich hören, Nikolas?
Der König war wütend.
Du treibst dich rum. Nachts, am Strand, springst ins Wasser, wie ein Verrückter. Und du sollst schon bald das Land hier regieren.
Das Meer schien einfach so verlockend.
Das Meer? Und was hast du da getrieben?
Wild gefeiert!
Der Prinz kann nichts dafür. Es war meine Idee. Ein Abschied unter Männern. Vor der Hochzeit.
Wir haben es etwas übertrieben mit der Feierei und so.
Verteidigten Hannes und Tönnes ihren Freund Nikolas. Aber König Sigismund hatte den Braten gerochen.
Du hältst dich wohl für besonders schlau. Die Hochzeit findet statt so, wie ich das wünsche.
Ich kann nicht heiraten. Ich habe mich verliebt.
Was ist denn das schon wieder? Ach so plötzlich?
Sie war es. Sie hat mich gerettet. Schön wie ein Engel.
Ihr beiden, was erzählt er da? Ihr habt ihn doch an Land gezogen. Ihr prahlt doch überall damit.
Naja, gewissermaßen.
Also eine Frau war schon da. Keine schöne.
Wenn ich's euch doch sage. Augen wie Bernstein. Das schönste Lächeln auf der ganzen Welt.
Das Fieber scheint jetzt wohl doch noch zu steigen.
Ein Arzt! Wo bleibt denn der Arzt?
Ein Boten zur Braut. Verehrteste Prinzessin, zu unserem großen Bedauern ist der Prinz unpässlich. Die Hochzeit wird um einige Tage verschoben. Wir hoffen, ihr fühlt euch in unserem Sommerschloss wohl. Hochachtungsvoll etc. pp. Und du? Du wirst noch zur Vernunft kommen.
Verärgert schritt König Sigismund davon. Die Hofdiener schauten neugierig zur Tür herein.
Was steht denn hier noch rum? Die Hochzeit ist verschoben.
Er liebt mich. Er liebt mich nicht.
Undine saß auf ihrem Felsen nah am Strand und legte Perlen aus, um ihr Schicksal zu befragen. Aber dieses meinte es wohl nicht gut mit ihr. Plötzlich erschien wie durch Zauberei eine weitere Perle in ihrer Hand.
Nicht? Er liebt mich.
Währenddessen lag der Prinz trübsinnig in seinem Schlafgemach. Sein Vater, der König, trat ein.
Der Arzt sagt, 3 Tage reichen.
Das war nicht das, was Nikolas Sorgen bereitete.
Am besten, du schonst dich jetzt ein bisschen bis zur Hochzeit.
Ich muss immerzu an diese Frau denken, Vater. Wisst ihr denn nicht, wie das ist, verliebt zu sein?
Ich?
Der König setzte sich zu seinem Sohn aufs Bett.
Ich war auch mal jung, was glaubst du? Aber ich sprach von Heirat. Mit Liebe hat das bei uns nur bedingt zu tun. Glaub mir, mein Sohn, verliebt sein, das geht vorüber. Aber eine Ehe, die muss ein Leben lang halten. Und die Liebe, die kann auch wachsen. Mit der Zeit.
Und was, wenn nicht?
Vielleicht Freundschaft. Schluss mit den Flausen. Die Hochzeit findet statt. Und du wirst dich fügen.
Nicht nur Nikolas ging es schlecht. Auch Undine war in Gedanken ganz woanders.
Was ist denn nur los mit dir? Du machst uns Sorgen.
Ich kann ohne den Prinzen nicht mehr leben.
Ein Mensch und eine Meerjungfrau. Daraus kann niemals etwas werden.
Die Menschen sind nicht so wie wir, weil sie Seelen haben.
Naja, vielleicht. Doch sag wozu.
Ich mag vielleicht keine Seele haben,
doch ganz sicher habe ich ein Herz.
Die Liebe schmerzt doch nur. Ich kann dir diesmal leider gar nicht helfen.
Das kann doch keiner.
Außer vielleicht...
Mydra? Denk nicht mal im Traum daran.
Ist ja schon gut. Ich habe ja gar nichts gesagt.
Die beiden Schwestern, Aquarella und Melusine, wollten Undine vom Liebeskummer ablenken. Gemeinsam summten sie mit ihr das Lied der Meerjungfrauen. Hätte Aquarella bloß nichts von der Meerhexe Mydra gesagt. Aber Undine wusste sich nicht anders zu helfen. Vielleicht war Mydra in ihrer dunklen Höhle die einzige, bei der sie Rat finden konnte.
Sieh an, wer hätte das gedacht, eine Meerjungfrau?
Undine zitterte am ganzen Leib.
Seid ihr das? Mydra?
Wer denn sonst?
Verzeiht die Störung. Ich dachte...
Ich weiß doch schon längst, was du willst. Ich weiß alles. Beinahe.
Alles? Was war? Was ist?
Sogar das meiste, das sein wird.
Wie herrlich.
Findest du? Viele denken da anders.
Ich weiß. Meine Schwestern zum Beispiel.
Du bist ja anders. Nicht wahr, Undine?
Ihr wisst ja sogar meinen Namen.
Jetzt langweilst du mich aber, kleine Meerjungfrau. Sag mir nun, was du willst. Sonst lass mich.
Wie kann ich oben auf der Erde leben? Wie werde ich nur diesen Fischschwanz los?
Warum willst du das denn wissen?
Weil ich verliebt bin.
Die Liebe... Die Liebe hat viele Gesichter. Sie bewirkt manches Wunder. Und manchmal bringt sie nichts als Schmerz. Und manchmal wird sie nicht erwidert.
Doch sie macht Mut, alles zu wagen. Wenn ihr so klug seid, dann müsst ihr mir helfen. Ohne den Prinzen bricht mir das Herz. Und umgekehrt ist es genauso.
Ach, auch umgekehrt? Was macht dich da so sicher?
Ich weiß, er liebt mich auch. Sie haben es mir gesagt.
Du hast die Perlen befragt. Ausgerechnet die Perlen.
Habt ihr nicht selbst gesagt, ihr wüsstet alles? Nun, dann sagt mir jetzt sofort, wie ich dort oben auf der Erde leben kann.
Du hast eine Menge Feuer für ein Kind des Wassers. Nun, es gibt vielleicht einen Weg.
Was immer ich tun muss, ich tue es.
Ich weiß einen Trank, der lässt deinen Fischschwanz schrumpfen und dir dort Beine wachsen wie den Menschenfrauen. Doch, jeder Schritt wird dir wehtun. Du bist nun einmal das Gehen nicht gewohnt.
Wenn sie nur gar hübsch sind, wie die der Prinzessin, die er für mich gehalten hat.
Diesen Trank wirst du teuer bezahlen müssen.
Womit denn? Was kann ich euch geben?
Von euch drei Schwestern singst du doch am schönsten, nicht wahr?
Das sagt man? Wieso fragt ihr das?
Du wirst dort oben keine Stimme haben. Sie bleibt bei mir. An Land wirst du stumm sein, stumm wie ein Fisch.
Wie kann ich denn dann seine Liebe wecken, wenn ich ihm gar nichts von mir sagen kann?
Tja, da wirst du dir wohl andere Wege suchen müssen. Da wäre noch etwas. Wenn der Prinz eine andere wählt, wird dein Leben enden. Du wirst zum Meeresschaum zerfallen und für alle Zeit auf dem ewigen Meer treiben. Und bist du erst einmal ein Mensch, gibt es kein Zurück. Du wirst nie wieder mit deinen Schwestern singen. Nie mehr mit Delfinen um die Wette schwimmen.
Habt ihr mir etwa dabei zugesehen?
Tja, manchmal. Ein bisschen. Nun, was ist?
Ich will es wagen. Der Liebe wegen.
Mydra reichte Undine einen Kristallflakon, gefüllt mit einer schimmernden Flüssigkeit.
Beim Mondschein trinken, alles auf einmal. Und dann pass auf dich auf, Undine.
Sie legte den Arm um sie, beinahe wie eine Mutter um ihr Kind.
Ihr seid so anders, als sie sagen.
Sei dir da nicht so sicher, kleine Meerjungfrau.
Das ist meine eigene Entscheidung.
Du hast eine Menge Mut. Du wirst ihn brauchen. Und nun leb wohl.
Undine verneigte sich tief und schwamm davon.
Die Perlen fragst du nach der Liebe, die Tränen des Meeres.
Mydra sah Undine bedauernd hinterher. Sie hatte sie gewarnt. Die kleine Meerjungfrau hatte sich für ein Leben an Land entschieden. Undine ging ein letztes Mal ins Schloss des Meerkönigs. In der Nacht schwamm sie durch die Räume, betrachtete liebevoll ihren ruhenden Vater, streifte weiter und sah auch ihre beiden Schwestern, Aquarella und Melusine, zum letzten Mal. So sehr tat Undine das Herz gar weh, dass sie drauf und dran war, ihren Plan aufzugeben. Doch die Sehnsucht nach dem Prinzen siegte über ihre Angst. Sie schwamm hinauf an die Meeresoberfläche und setzte sich auf ihren Felsen in der Nähe des Ufers. Dort sang sie ein letztes Mal ihr Meerjungfrauenlied. In ihrer Hand hielt sie den schimmernden Zaubertrank Mydras. Als der Morgen graute, öffnete sie den Flakon und trank den Inhalt in einem Zuge leer. Im Schloss ging das Leben unterdessen weiter. Hannes und Tönnes waren bereits wieder zu Späßen aufgelegt.
Zwei Tage habt ihr noch. Dann beginnt der Ernst des Lebens.
Wir sollten die Zeit gut nutzen, dass wir mal richtig krachen lassen.
Ja!
Wer weiß, was alles anders wird nach der Hochzeit.
Komm!
Los!
Oh, schon gut, schon gut. Ein Wettlauf bis zum Felsen.
Keine Chance.
Das werden wir ja sehen. Top!
Ich bin dabei auf eins,
zwei
und drei. Jawohl!
Die drei Freunde rannten gleichzeitig los. Nikolas streifte noch im Lauf seine Kleidung an. In der Küche griffen sie sich Obst, Brot und Würste. Sie liefen schnell davon und stießen aus Versehen fast den dicken Koch um.
Unser Prinz scheint offenbar doch nicht so krank zu sein, so viel ist sicher.
Es ist ein Wunder.
Du arbeite weiter.
Wie eine Herde junger Fohlen stürmten Hannes, Tönnes und Nikolas durch den Schlossgarten hinunter zur Bucht. Es herrschte noch früher Morgen und der Strand war leer. Die drei Freunde rissen sich Mäntel, Kniebundhosen, Schuhe und Strümpfe vom Leib und stürzten sich ins Wasser. Die drei jungen Männer schwammen um die Wette zum Felsen in der Bucht. Prinz Nikolas lag bald vorne.
Erster!
Er erklomm den sonnenerwärmten Stein. Da bemerkte er etwas zwischen dem Seetang.
Seht nur.
Nikolas deutete auf die schlafende Undine.
Wach auf! Wer ist das? Als wäre sie direkt im Meer entstiegen.
Undine erwachte aus ihrem tiefen Schlaf. Sie blickte den Prinzen mit einem milden Lächeln an.
Woher kommst du?
Undine war nur mit ihrem langen Haar bekleidet.
Oh, wir haben nichts gesehen.
Nikolas zog sein langes Hemd aus und reichte es Undine, ohne sie dabei anzusehen. Undine wollte sich bedanken, doch kein Laut drang aus ihrer Kehle. Es war, wie Mydra es prophezeit hatte. Undine fasste sich an den Hals und sah den Prinzen vielsagend an. Nikolas versuchte, die Geste zu deuten.
Kannst du nicht sprechen? Bist du einfach stumm?
Ja, das macht die Sache freilich komplizierter.
Vielleicht hat sie was zu verbergen.
Ach, es wird eh genug geredet, Elisabeth. Lass uns das Mädchen mit zum Schloss nehmen. Wir finden schon heraus, wer du bist und woher du kommst.
Undine zeigte auf das Meer hinaus.
Ja, ist doch ganz klar. Sie ist geschwommen.
Ein Mädchen, so weit. Niemals.
Wenn sich der Prinz da mal nicht irrte. Die kleine Meerjungfrau lächelte ihn freundlich an.
Wir drehen uns um, bis du im Wasser bist. Ist dir das rechte seltsames Geschäft?
Undine stand auf und hechtete mit einem großen Sprung ins Meer. Die drei Freunde waren fasziniert und angespornt zugleich.
Eins, zwei und drei!
Sie sprangen hinterher und nahmen die Verfolgung auf. Undine schwamm ihnen wie ein Fisch davon. Selbst Nikolas musste bald einsehen, dass er keine Chance gegen sie hatte. Als die drei jungen Männer erschöpft am Strand ankamen, saß Undine schon längst dort und wartete im Sand. Wie begossene Pudel zogen sich die Männer an.
Ja, das gab uns keiner.
Nikolas nahm seine Jacke und reichte sie Undine, damit sie nicht fror.
Erzählt das bloß nicht weiter. Der Prinz, besiegt von einem kleinen Mädchen.
Undine stand noch immer mit ihren Füßen im Wasser. Dann bewegte sie sich erstmals auf ihren eigenen Beinen und betrat unsicher das Land. Dieser Schmerz in ihren Fußsohlen, als drehte sie auf spitze Nadeln und scharfe Messer. Jeder Schritt hinterließ einen Tropfen Blut im Sand.
Ist ja noch ganz wackelig.
Nikolas nahm sie sanft in seine Arme. Undine schmiegte sich glücklich an seine Brust. So lange hatte sie sich nach diesem Moment gesehnt.
Ganz kühl. Wir kriegen dich schon warm.
Er trug sie mit Hannes und Tönnes im Gefolge vom Strand hinauf zum Schloss.
Gefällt es dir? Mein Schloss?
Oh ja. Undine strahlte und vergessen war der hohe Preis, den sie für ihr neues Leben an Land zahlen musste. Doch in der Tiefe des Meeres war die Erschütterung groß.
Verschwunden! Ohne ein einziges Wort! Das glaube ich euch nicht.
Ihr wisst doch selbst, wie Undine ist. Sie ist einfach unmöglich.
Das will ich nie wieder hören, Melusine. Was weißt du, was möglich ist? Nicht jedem gleichen glänzende Schuppen.
Jetzt seid ihr aber ungerecht. Wir machen uns auch große Sorgen.
Du sei still, Aquarella. Du bist die Älteste. Du hättest Acht geben müssen.
Was kann denn ich dafür? Undine hat von Hydra gesprochen.
Hydra, sagst du? Aquarella!
Undine dachte sicher, dass Mydra ihr helfen kann. Sie ist doch so verliebt in diesen Prinzen. Ich fürchte, sie hat eine Dummheit begangen.
Schafft mir die Meerhexe!
Du weißt doch wohl noch. Mir befiehlt keiner. Ich komme von selbst oder gar nicht.
Lasst uns allein. Das geht nur uns zwei was an.
Hübsch sind sie geworden, deine Töchter.
Wo ist sie? Was hast du getan?
Du hast dich gar nicht verändert. So viele Jahre und nichts dazugelernt.
Was willst du damit sagen?
Was denkst du denn, was ich damit sagen will?
Du hast dich auch nicht verändert. Statt Antworten nur Fragen.
Manche Leute müssen eben Fragen stellen. Warum fürchtest du dich so sehr davor?
Undine war auch immer anders. Das hier war ihr nie genug. Ich wollte meine Mädchen doch nur beschützen.
Jeder muss seinen Weg selber finden. Sie sucht ihn jetzt oben, am Land.
Mein kleines Mädchen. Was hast du gemacht?
Wer wahrhaft liebt, muss loslassen können. Das wissen wir zwei doch, nicht wahr? Vertrau deiner Tochter doch. Sie ist ein besonderes Kind.
Im Schloss waren alle bemüht, etwas Passendes für Undine zum Ankleiden zu finden.
Wie lange dauert das noch? Wir wollen ausreiten.
Die jungen Männer warteten ungeduldig auf das Ende der Prozedur.
Wenn die Kleine so reiten kann, wie sie schwimmt.
Eine Zofe erschien völlig hilflos.
Verzeiht, mein Prinz. Doch nichts scheint diesem Mädchen zu passen. Jedes Kleid schnürt sie ein, jeder Schuh scheint zu schmerzen, also Ich weiß nicht, was sie noch probieren soll.
Das glaube ich. Frauenkram passt nicht zu ihr.
Dann gebt ihr Sachen von mir, die bequem sind. Und was die Schuhe betrifft, es ist Sommer, lasst sie barfuß gehen, wenn sie das möchte.
Hauptsache, sie kommt bald. Die Pferde sind gesattelt.
Ihr wollt eure Schonfrist doch nutzen, oder?
Nikolas sollte recht behalten. In einer Männerhose fühlte sich Undine viel freier. Ihre Füße blieben barfuß. So konnte sie sich vorsichtig über den Dielenboden des Schlosses bewegen. Sie ging ins Zimmer, in dem die drei Freunde auf sie warteten, und präsentierte sich in ihrem neuen Gewand.
Oh, du siehst großartig aus. Wie mein kleiner Bruder.
Undine musste schlucken.
Jetzt komm, ich will dir alles zeigen.
Nikolas wollte sie nach draußen führen, doch Undine entdeckte ein Gebilde, das ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.
Hast du noch nie einen Globus gesehen?
Hannes und Tönnes waren ungeduldig. Die Pferde mussten noch etwas warten.
Hierauf sind alle Länder verzeichnet, siehst du? Jeder Kontinent und jedes Meer. Und genau hier sind wir.
Undine begriff, wie groß die Erde war, die es noch zu entdecken galt.
Jetzt komm.
Hannes und Tönnes freuten sich darüber, dass es endlich losging. Beim Hinausgehen fiel Undines Blick auf einen weiteren spannenden Gegenstand.
Das ist eine Uhr. Kommst du?
In mehreren großen Vasen standen wunderschöne Blumensträuße. Undine schnupperte an ihnen, schaute Nikolas wieder fragend an.
Kornblumen.
Undine deutete auf eine andere Blume.
Keine Ahnung, was das ist. Wir wollen ausreiten, Mädchen!
Ziemlich genervt ging Nikolas voran. Hannes und Tönnes beäugten Undine. Hannes belustigt.
Du kennst keine Rosen?
Tönnes befremdet.
Was bist du denn für ein Mädchen?
Tönnes nahm Undine in Augenschein.
Irgendwas stimmt nicht mit ihr.
Komm schon.
Endlich konnte der Ausritt losgehen. Die Stallburschen hatten die Pferde gesattelt und gezäumt.
Ruhig, Blonde.
Doch als die drei Männer aufsteigen wollten, scheute eines der Pferde. Undine, die noch nie ein Pferd gesehen hatte, spürte sofort die Not des Tieres. Sie näherte sich dem Vollblut, streichelte ihn und sorgte dafür, dass es sich beruhigte. Nikolas und Hannes staunten nicht schlecht. Nur Tönnes hielt sich bedeckt.
Dieses Pferd kann Fremde für gewöhnlich nicht ausstehen.
Niemanden außer euch, Prinz.
Selbst da wäre ich mir nicht so sicher.
Du bist ein ganz besonderes Mädchen. Deine Nähe tut irgendwie gut. Gib mir mal meinen Hut. Damit dir die Sonne die Haut nicht verbrennt. So, komm her. Ein Fuß in den Steigbügel. Und reich mir die Hand. 3, 2, 1, hopp! So, halt dich gut fest. Wir wollen jetzt fliegen.
Jeppa!
Sie galoppierten davon, hinaus aus dem Schlosshof, über Bäche, Wiesen und Felder. Undine konnte ihr Glück kaum fassen. Noch gestern lebte sie auf dem Grund des Meeres und nun war sie bei ihrem Prinzen, hielt sich an ihm fest und entdeckte die Welt der Menschen. Bald kamen sie zum Strand. Hannes und Tönnes griffen zu zwei langen Stöcken und übten Fechten. Nikolas und Undine spazierten wie zwei Verliebte am Strand. Sie fand eine Muschel und hielt sie Nikolas ans Ohr. Dieser lauschte den Stimmen des Meeres.
Klingt sehr schön.
Er führte sie bis zu der Stelle am Strand, wo sie sich zum ersten Mal sahen.
Weißt du, was für ein Ort das ist?
Natürlich wusste Undine das.
Genau hier. Hab ich mich verliebt.
Nikolas blickte Undine tief in die Augen. Doch obwohl er sie ansah, so sah er sie nicht.
Hier hat sie mich aus den Fluten gezogen und mir das Leben gerettet. Vielleicht war es ein Engel. Vielleicht war es ein Traum, aber ich kann sie nicht vergessen. Ihre Augen wie dunkler Bernstein. Ihre Haare. Schwarz wie Ebenholz.
Wie eine eisige Hand umklammerte ein Schmerz das Herz von Undine. Sie konnte seine Schwärmerei nicht mehr ertragen.
Was ist?
Undine lief davon und ließ die drei Männer verdattert zurück.
Was hat sie denn plötzlich? Versteht ihr das?
Na ja, sie sehen ein Mädchen. Das ist sie wohl. Trotz Hemd und Hosen.
Undine sprang auf das Pferd.
Heda, was soll das werden?
Hey!
Und galoppierte davon.
Im Wasser bewegt sie sich flink wie ein Fisch.
Sie reitet so schnell wie der Wind.
Nikolas entdeckte Blutspuren im Sand.
Mit der Erde steht sie auf Kriegsfuß. Na los, Männer, hinterher!
Undine war untröstlich und hatte sich in einem Zimmer verbarrikadiert.
Womit auch immer ich dich gekränkt haben mag, sieh's mir nach, bitte.
Wie gern hätte sie Nikolas verziehen, aber sie war verstummt. Das Schönste, was Undine besessen hatte, hinterließ sie Mydra als Pfand.
Weißt du, auch wenn du nichts sagst, sagst du viel.
Undine legte ihren Kopf an die verschlossene Tür.
Ich habe das noch nie zuvor so empfunden, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir zwei sind seelenverwandt.
Seele. Besaß sie denn eine?
Weißt du, was ich meine? Wir verstehen einander, du und ich. Ich glaube, mein Glück hat dich mir geschickt. Du darfst mich nie mehr verlassen. Willst du bleiben?
Undines Leiden war mit einem Schlag vorbei. Er ergriff ihre zarte Hand.
Komm, ich zeig dir das Schloss.
Nikolas führte sie durch alle Gemächer und Säle.
Bitte.
Er zeigte ihr jeden Winkel des prächtigen Schlosses.
Eine Pastete.
Am Ende ihres Streifzugs führte er sie in die Küche, wo der dicke Koch und der Küchenjunge eine Mahlzeit zubereiteten. Undine kannte nur Algen, aber hier lagen vielerlei andere Gemüsesorten ausgebreitet.
Das ist eine Aubergine, Herr, für die Hochzeit.
Hochzeit? Hatte Undine richtig gehört?
Mein Vater hat mir eine Braut bestimmt und übermorgen ist meine Hochzeit. Jetzt schau nicht so traurig. Und das ändert nichts zwischen uns. Das ist nun mal so, schon seit ewigen Zeiten. Wer König ist, braucht eine Frau.
Undine hörte, dass dies die Worte seines Vaters waren. Um dem Prinzen ihre Liebe zu gestehen, nahm sie all ihren Mut zusammen und malte auf den bemehlten Tisch ein Herz.
Ehe und Liebe sind zwei Paar Schuhe. Das hat mir mein Vater erklärt. Er ist alt geworden und braucht meine Hilfe. Und ich werde ihm auf den Thron folgen.
Nikolas schüttelte die Schwermut von sich ab und nahm Undine in den Arm.
Aber vorher werden wir uns gut amüsieren. Hast du auch Hunger, hm? Vielleicht darauf?
Er deutete auf einen Holzbottich, in dem ein Fisch schwamm. Entsetzt starrte Undine den Prinzen an.
Wie ist es hiermit?
Lachend reichte er ihr einen Apfel. Dann setzten die beiden ihre Tour durch das Schloss fort.
Das wird heiter, unser Prinz auf dem Thron.
Ja, das glaube ich auch.
Pass auf, du, so rede nur ich hier.
Und so machten sich der dicke Koch und der Küchenjunge wieder an ihre Arbeit. Die Nacht brach herein und alle Menschen des Schlosses ruhten. Undine hingegen lag mit offenen Augen in ihrem Bett und starrte zur Decke. Sie stand auf und schlich durch die Gänge des Schlosses zur Küche. Nur das Mondlicht leuchtete ihr den Weg. Der Koch schnarchte so laut wie ein ganzes Sägewerk, sodass Undine unvorsichtig wurde und mit ihrem Fuß gegen einen Eimer stieß. Es schepperte gewaltig. Undine hielt den Atem an. Grunzend schlief der Koch weiter. Sie öffnete den Deckel auf dem Holzbottich, in dem der Fisch schwamm. Ihre Blicke trafen sich. Der Fisch wusste, dass er in Undine eine Freundin gefunden hatte. Sie warf den Fisch zurück ins Meer und schenkte ihm seine Freiheit. Der Fisch verschwand in der unendlichen Weite der Nacht. Undine winkte ihm hinterher. Sie blickte auf den Mond, dessen Spiegelbild auf der Meeresoberfläche tanzte, dann setzte sie sich in den Sand, um ihre schmerzenden Füße in das kühle Nass zu legen. Sie griff in ihre Tasche und zog ihre Muschel hervor. Sie horchte hinein. Das Lied der Meerjungfrauen klang leise durch die Nacht. Undine schloss träumend die Augen. Ja, sie war glücklich hier an Land bei den Menschen, aber sie sehnte sich auch nach ihrer Familie dort unten auf dem Meeresgrund.
Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Was soll ich denn jetzt machen?
In der Küche gab es Ärger.
Himmels Willen, was ist denn los? Das Geschrei weckt ja Tote.
Dieser Teufel hat nicht aufgepasst!
Nein, ich weiß nicht. Der ist von selbst verschwunden, ich schwör's.
Wer denn?
Der Fisch! Was soll ich denn nun kochen?
Fragte der Koch verzweifelt in die Runde. Nikolas, der mit Undine, Hannes und Tönnes im Gefolge in die Küche gestürmt war, schaute in den leeren Bottich. Ja, der Fisch war weg. Nikolas überlegte, ging langsam durch die Küche und blickte genauer auf den Küchenboden. Da, ein paar feine Blutstropfen. Nikolas lächelte und drehte sich zu Undine um. Die schaute ganz unschuldig.
Von heute an wird hier kein Fisch mehr gegessen.
Aber was soll ich denn stattdessen servieren? Euer Vater liebt nun mal Fisch.
Er will doch, dass ich ihm auf den Thron folge. Nun, das ist mein erster Erlass.
Er legte den Arm um Undine und lachend verließen die beiden die Küche. Hannes?
Irgendwie hat der Prinz sich verändert.
Ich sage doch, sie hat ihn verhext.
Die beiden folgten Nikolas und Undine kopfschüttelnd hinauf in den Thronsaal. Die königliche Gesellschaft saß dort schon gemeinsam am Tisch. Als König Sigismund sein Essen serviert bekam, erlebte er eine kulinarische Überraschung. Was war das? Was so aussah wie hellgrüne Algenspaghetti?
Koch!
Ihr Majestät!
Was ist das?
Das soll sehr gesund sein.
Gesund? Wozu? Ist ja jemand krank?
Das Rezept ist ein Geschenk für die Braut. Frauen lieben nun mal Grünzeug.
Aber was du nicht sagst. Ist das so?
Sigismund schaute in die Runde. Sein Blick fiel auf Undine.
Ist das die Kleine, die du gestern aufgelesen hast?
Der alte König wandte sich an die kleine Meerjungfrau und spöttelte.
Du hast zwar Hosen an, aber du bist ein Mädchen. Sag mal, schmeckt dir das hier?
Undine nickte eifrig. Der König sah das fremde Mädchen milde an, dann beäugte er wieder seine Gabel, führte sie vorsichtig zum Mund, nahm einen Bissen und kaute eine Weile. Schließlich schluckte er die Algenspaghetti herunter und nahm einen großen Schluck Wein.
Und? Was denkst du?
Nicht übel?
Der Koch und die Hofdiener waren erleichtert.
Und dass mir keiner hier sagt, ich wäre nicht modern.
Die Runde begann zu essen. Undine und der Prinz lächelten sich zu. Nach dem Essen nahm sich Sigismund Zeit für das fremde, stumme Mädchen und sie gingen in die Schlossbibliothek. Undine bestaunte die vielen Bücher. Ein Atlas hatte es ihr besonders angetan.
Interessiert dich das?
Undine nickte begeistert. Der König griff nach einem anderen Buch.
Schau mal hier. Die Sterne, das ist ein Mysterium, der ganze Kosmos.
Undine war fasziniert von den Abbildungen der Gestirne.
Du bist mir eine. Ich wünschte, mein Sohn wäre so. Aber der denkt nur noch an sein Amüsement.
Wo steckst du, Mädchen?
Rief Nikolas aus dem Garten nach ihr.
Kleine, wo bist du?
Wo steckst ja, du? Ja, nimm das alles mit. Diese Leidenschaft teile ich mit dir.
Undine verließ die Bibliothek und trug das Buch wie einen Schatz mit sich. Sie setzte sich auf die Schlossterrasse und vertiefte sich in die Abbildungen des geheimnisvollen Buches. Da hörte sie die Stimmen von Hannes und Tönnes, die vom Schlossgarten zu ihr hochdrangen. Die beiden machten wieder Fechtübungen mit Floretten.
Dem Prinzen tut sie gut.
Das steht schon mal fest.
Es ist Zeit, dass es aufhört. Hat kaum ein Wort für uns.
Hey. Bist du eifersüchtig, Tim? Auf dieses Kind?
Nein! Was mit der Braut? Ja? Der Prinz und das Mädchen so nah, so vertraut, das wird dir vielleicht nicht gefallen.
Komm, die Kleine ist keine Gefahr. Stell dir mal vor, dieses Mädchen als Braut, wie sie artig an einem Stickrahmen sitzt, im Samtkleid, auf dem Kopf eine Krone.
Ja, das rechts albern.
Diese Worte taten weh. Undine klappte das Buch zu. Sie hatte sich einen Stickrahmen besorgt und nun versuchte sie verzweifelt mit Nadel und Faden zu hantieren. Unterdessen war der Prinz auf der Suche nach ihr.
Hier bist du.
Nikolas setzte sich zu ihr auf die Bank und betrachtete die Stickerei. Undine stach sich mit der Nadel in den Finger und zuckte zusammen. Nikolas griff nach einem Taschentuch und wischte liebevoll einen Blutstropfen von Undines Daumen.
Was soll denn das? Das passt doch gar nicht zu dir. Tausch die Sticknadel gegen einen Degen. Na komm, ich zeig dir, wie es geht. Los! Den Degen gerade, den Arm hoch und ein wenig in die Knie. Und schön locker federn. Und wenn ich einen Schritt auf dich zumache, dann machst du einen zurück.
Achtung.
Jetzt du.
Undine schwang den Degen zunächst vorsichtig, dann zunehmend geschmeidig. Mit einem Satz schnellte sie auf den Prinzen zu, der rasch in die Höhe sprang und ihr so auswich. Mit einem geschickten Angriff brachte Undine Nikolas zu Fall. Sie setzte die Spitze des Degens auf seine Brust.
Mein Herz? Darin kann nur eine wohnen. Das Mädchen, das mich gerettet hat. Die Schönheit mit den schwarzen Haaren. Verstehst du das? Ich bin verliebt. Auch wenn ich morgen eine andere heirate.
Damit stand der Prinz auf und lief zum Schloss. Undine war verzweifelt. Wenn es ihr nicht gelang, das Herz des Prinzen zu erobern, wäre der morgige Tag der letzte ihres Lebens. Am nächsten Morgen erstrahlte das Schloss in majestätischem Glanz. Alle Gäste trugen ihre feinsten Kleider aus Seide und mit Gold bestickt.
Mein lieber Sohn, du schau doch nicht so verdrießlich. Das ist ein Anblick für deine Zukünftige.
Wen kümmert's? Es ist dir die Falsche.
Ich fang bloß nicht wieder damit an.
Am heutigen Tag feiert Prinz Nikolas Hochzeit. Ein Anlass zur Freude für alle von uns. Die Feierlichkeiten sind hiermit eröffnet. Und nun tanzt Musik.
Ein Tanz begann. Hannes und Tönnes forderten sogleich junge Damen auf. Nikolas hingegen war nicht zum Tanzen zumute. Schwermütig streifte er umher. Grüßte mal diesen Grafen, mal jene Fürstin. Bald nahm er Hannes und Tönnes zur Seite.
Habt ihr das Mädchen gesehen? Prinz, unter den Hosenträgern, einfach ohne Schuhe.
Und wer den Damen ja wohl erst recht?
Nikolas war eigentlich nicht zum Lachen zumute, aber angesichts seiner verzweifelten Lage nutzte er jede Gelegenheit, um sich abzulenken. Er stimmte in das fröhliche Lachen der Freunde mit ein. Undine, die sich hinter einem Busch versteckt hatte, hörte mit brennenden Wangen alles mit an. Verletzt lief sie davon. In ihrem Schlafgemach angekommen, strömten ihr die Tränen über das Gesicht. Sie stellte sich vor einen Spiegel und betrachtete sich wütend. Da stand sie in Hemd und Hose, barfuß wie ein Bube. Undine griff entschlossen nach einer Bürste und löste ihren Zopf. Nikolas schlich noch immer wie ein Schatten seiner selbst durch die Hochzeitsgesellschaft. Er hielt es kaum noch aus und ging zu seinem Vater.
Wo bleibt sie denn nun, meine Zukünftige?
Ach so, jetzt kannst du wohl kaum erwarten.
Ich hätte sie eben gerne hinter mir.
Wart mal ab, sie würde gefallen.
Plötzlich ging ein Raunen durch die Hochzeitsgesellschaft.
Oh. Weiß mich der Schwarz.
Entfuhr es Hannes anerkennend. Er und Tönnes blickten hinüber zur Schlosstreppe, wo Undine herunterschritt. Nikolas traute seinen Augen nicht.
Du liebe Güte, was hast du gemacht? Ich erkenne dich ja gar nicht mehr wieder.
Undine trug ein prachtvolles Frauengewand. Ihr Haar war kunstvoll mit Perlen durchflochten. Ihre Füße steckten in Schuhen.
Den Rosen hast du mir eigentlich besser gefallen. Du siehst ein wenig verkleidet aus.
Undines Lächeln endete abrupt. Nikolas bedauerte seine Worte und verneigte sich vor ihr.
Verzeih mir. Du bist wunderschön so. Gestattest du mir diesen Tanz?
In Undine kehrte die Freude wieder zurück. Sie hauchte den Musikern einen Handkuss zu und wie von Zauberhand ergriffen, stimmten die Musiker das Lied der Meerjungfrauen an. Nikolas nahm Undines Hand, führte sie zur Tanzfläche. Unter den bewundernden Blicken der Gäste drehten und schwebten sie im Kreise.
Du bist ein großes Geheimnis.
Voller Anmut tanzten die beiden miteinander. Undine lächelte den Prinzen an. Davon hatte sie immer geträumt. All ihre Gedanken und Sorgen schmolzen in der Bewegung des Tanzes. So sehr, dass Undine die schrecklichen Schmerzen vergaß. Plötzlich näherte sich eine prachtvoll geschmückte Gondel dem Schlossgarten. Auf dem Boot saß eine fein gekleidete Hochzeitsgesellschaft. Die Gondel legte am Steg an und die Besucher betraten den Strand. Unter ihnen war auch die zukünftige Gemahlin des Prinzen. Währenddessen tanzten Nikolas und Undine weiter, als gäbe es außer ihnen nichts auf der Welt. Sie hatten nur Augen für sich. Undine war glücklich und fast war es so, als würde sie auf ihrer eigenen Hochzeit tanzen. Dann griff der Zeremonienmeister zu seinem Stab.
Mein lieber Sohn, es ist an der Zeit. Da ist sie. Deine Braut.
Anmutig erschien die Prinzessin in einem wunderschönen Kleid. Die Gäste waren ganz verzaubert von ihrem edlen Liebreiz. Bescheiden schlug Anneline die Augen zu Boden.
Darf ich allen hier vorstellen? Prinzessin Anneline vom Lande in den Bergen.
Prinz Nikolas sah Anneline an und wie durch einen dichten Nebel, der sich allmählich zu lichten begann, erkannte er diese junge Frau. Sie hatte ihn doch vor wenigen Tagen vor dem Ertrinken gerettet, so dachte er. Sein Schutzengel mit den langen schwarzen Haaren. Augenblicklich ließ er Undines Hand los und ging Anneline entgegen. Sie blieben verschämt voreinander stehen.
Unten am Strand, das warst du.
Du bist der Fischer.
Du hast mich gerettet.
Du bist der Prinz.
Glücklich fassten sich die beiden an den Händen, näherten sich einander. Nikolas und Annelines Lippen suchten und fanden sich. Die Brautleute tauschten einen ersten zarten Kuss. Undine erstarrte. Wie schön Anneline war und wie verliebt der Prinz schaute.
Das nennt man wohl Liebe auf den ersten Blick. Darf ich vorstellen, das ist meine Braut Anneline.
Undine verbeugte sich tief und starrte beharrlich auf den Boden.
Und das ist mein wildes Mädchen.
Er zeigte auf Undine.
Sie ist mir so kostbar wie eine Schwester.
Eine Schwester habe ich mir schon immer gewünscht.
Ehe Undine reagieren konnte, legte Anneline ihre Arme um sie und drückte die kleine Meerjungfrau an sich.
Nun aber zum Höhepunkt des Tages. Seid ihr bereit für die Trauung?
Die Gäste bildeten ein Spalier. Nikolas nahm seine Braut an der Hand und führte sie über einen langen roten Teppich zum Thron. Voller Wehmut blickte Undine den beiden nach.
Na dann, kniet nieder, meine Kinder.
Und entfernte sich, ohne dass es irgendjemand bemerkte. Sie warf den Mantel und die Schuhe ab und lief aus dem Schlossgarten zum Meer.
Wenn dein Prinz eine andere wählt, so wird dein Leben je enden.
Es war Nacht geworden. Undine saß am Ufer im Sand und weinte verzweifelt. Doch da tauchten ihre Schwestern Aquarella und Melusina aus dem Wasser auf.
Undine, Liebes. Wir sind hier.
Undine blickte freudestrahlend auf, doch sie erschrak. Das schöne Haar ihrer Schwestern war abgeschnitten.
Unser Haar hat die Meerhexe. Das war der Preis. Diesen Dolch. Er wird dich retten. Bevor der neue Tag anbricht, musst du den Prinzen töten. Und wenn sein Blut deine Füße berührt, so wächst dein Fischschwanz neu. Und du kannst eine Meerjungfrau wieder sein. Und dann kannst du wieder nach Hause kommen. Nimm ihn, Undine. Es wird langsam Zeit. Wenn der Prinz nicht stirbt, dann stirbst du.
Sie warfen Undine eine Kusshand zu, schenkten ihr einen letzten verzweifelten Blick, dann tauchten sie zurück ins Wasser. Eine Weile stand die kleine Meerjungfrau weinend am Ufer und starrte ihnen hinterher. Sie umfasste den kalten Griff des Dolchs. Dann drehte sie sich um, langsam und wie im Traume ging sie zum Schloss zurück. Undine durchquerte mit schweren Schritten den nächtlichen Garten. Die Hochzeitsfeier war vorüber, die Gäste verschwunden. Sie betrat das Gemach des jungen Brautpaares. Der Dolch in ihrer Hand glitzerte im Mondlicht. Sie näherte sich dem Ehebett. Der Prinz und die Prinzessin atmeten ruhig, schliefen eng umschlungen und wirkten so glücklich.
Bitte, Undine, tu es.
Hörte sie ihre Schwester Aquarella sagen. Undines Augen füllten sich mit Tränen.
Die Liebe hat viele Gesichter.
Undine erhob den Dolch mit beiden Händen und versuchte, all ihren Mut zusammenzunehmen, um die schreckliche Tat auszuführen. War dies die einzige Möglichkeit, um nach Hause an den Grund des Meeres zurückzukehren? Sie könnte nie wieder glücklich werden, wenn sie Nikolas töten würde. Undine ließ den Dolch sinken. Sie beugte sich herunter und hauchte Nikolas einen letzten Kuss auf die Stirn. Dann legte sie eine Muschel als Geschenk neben sein Kissen und verließ das Schlafgemach des Brautpaares. Undine schritt auf das Ufer zu. Ihre nackten Füße hinterließen blutige Spuren im Sand. Ein Schwarm Wildgänse rauschte über sie hinweg, flog über das Wasser und verschwand am Horizont. Dort, wo schon der Morgen graute und ihren Tod ankündigte. Undine betrachtete noch einen Moment lang den Dolch in ihrer Hand, dann warf sie ihn entschlossen und so weit sie konnte ins Meer hinaus.
Weiter, mein Liebster. Du hast nur geträumt.
Beruhigte Anneline den Prinzen, der von einem Albtraum aus dem Schlaf gerissen worden war. Nikolas atmete schwer, doch Anneline spendete ihm zärtlich Trost. Die Sonne ging auf und die Strahlen fielen mild und warm auf die todeskalten Meereswogen. Undine hatte sich ihrem Schicksal ergeben und erwartete, sich in Meerschaum zu verwandeln.
Mydra? Verdiene?
Fragte Undine. Sie hatte ihre Stimme wieder.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Wer liebt, muss loslassen können.
Undine war plötzlich von einem märchenhaften Licht umsäumt, so hell, dass es Nikolas in seinem Ehebett erreichte, ihn weckte und er die Muschel neben seinem Kissen fand. Er strahlte beseelt.
Sie sind offenbar füreinander bestimmt. Das einfach nicht tun. Jetzt werde ich zu Schaum werden auf Fernwellen und nie eine Seele bekommen.
Greifst du denn nicht, dass du längst eine hast?
Du hast die Prüfung bestanden. Sein Tod hätte dich niemals erlöst. Eine Seele hat, wer wahrhaft liebt. Ihr wusstet es also schon vorher.
Wer weiß. Jetzt komm mit mir. Ins Neue, ins Weite. Deine Reise fängt gerade erst an.
Meine Reise? In die Welt?
Ja. Und ich begleite dich ein Stück.
Nie aufhören zu fragen? Liegt darin die Antwort?
Die Antwort? Vielleicht deine erste?
Wellentals, Mondenglas.
Das war Die kleine Meerjungfrau nach einem Märchen von Hans Christian Andersen mit Zoe Moore, Philipp Danne, Ben Becker, Merit Becker, Christian Steyer und anderen. Regie Irina Popov. Originaldrehbuch Bettine von Bories. Produzentin Ingelore König. Audiobearbeitung Synchron- und Tonstudio Leipzig. Sprecher Thomas Dehler. Audiofassung Rudolf Wernicke. Redaktion Sabine Scheuring. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 2020.